On and On ist nicht nur die Debütsingle von Erykah Badus Album Baduism, das 1996 erschien, sondern auch einer der Lieblingssongs meines heutigen Gesprächspartners. Dr. Oliver Rengelshausen, CEO von Amadeus Germany, ist zu Gast in Berlin. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, für das ich allen sehr viel Spaß wünsche. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Baruch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Im Travelholics Podcast Studio am Strausberger Platz begrüße ich ganz, ganz herzlich den Dr. Oliver Rengelshausen, Geschäftsführer von Amadeus. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass das geklappt hat mit dem Besuch und dass wir jetzt mit der Aussicht hier auf Berlin und der Aussicht auf das morgige DRV-Sommerfest, was sich ja ganz gut verbinden lässt, wir uns mal unterhalten können über das, was eigentlich viele vielleicht auch nicht so wissen. Denn Oliver, in meiner Geschichte als, ich habe mal angefangen mit Reisebüros, da war Amadeus halt das Gerät, was irgendwie vor mir stand, wo ich dann kryptische Eingaben machen musste und das war halt der Bildschirm und ganz viele Terminals, die überall waren, aber Amadeus ist ja eigentlich viel mehr.
Ja genau, vielen Dank. Ja, da hat sich sehr, sehr viel entwickelt über die letzten Jahre und vielleicht fange ich einfach mal an, so einen kleinen Überblick zu geben, in welchen Bereichen wir heute überall tätig sind. Also wir haben zum einen, du hast es gerade angesprochen, wir bieten halt ein großes Lösungsportfolio für Reiseverkäufer an, sei es jetzt Reisebüros, sei es Reiseveranstalter, sei es auch Geschäftsreisebüros. Da haben wir ein riesen Portfolio an Lösungen, um Flüge zu verkaufen, um Hotels zu verkaufen, auch um Pauschalreisen zu verkaufen. Das ist ein großer Geschäftszweig, den wir haben, den wir auch weltweit bedienen, wo wir Lösungen für Reiseverkäufer weltweit anbieten. Der zweite sehr große Bereich sind unsere Lösungen für Fluggesellschaften. Wir bieten da für die Linienfluggesellschaften und auch für Low-Cost-Carrier bieten wir entsprechende, was wir nennen, Passenger-Service-Systeme an. Das sind Systeme, mit denen kann eine Airline im Prinzip ihre Flugtickets konfigurieren, verkaufen, die Flugzeuge mit den entsprechenden Buchungsklassen ausstatten und ihr gesamtes Inventory managen und verkaufen, im Grunde genommen. Das gibt es einmal für die Linienfluggesellschaften, das ist das Altea-System. Das wird von sehr, sehr vielen Linienfluggesellschaften weltweit eingesetzt. Und dann gibt es von Navitaire das New Skies. Das wird von der überwiegenden Anzahl an Low-Cost-Carriern eingesetzt. Dann haben wir den Bereich Corporations. Da bieten wir Geschäftsreisetools für große Unternehmen, große Konzerne an, die wir direkt als Kunden bedienen. Und dann haben wir den Bereich Airports in den letzten Jahren aufgebaut. Hier haben wir verschiedene Lösungen für Flughäfen. Da geht es zum einen um das Thema Check-in, geht aber auch um das Thema Gepäckannahme. Hier geht es auch sehr stark um das Thema Automatisierung, das heißt also Self-Services an den Flughäfen auszubauen. Und wir haben auch Lösungen gebaut, wie Flughäfen einfacher mit Fluggesellschaften zusammenarbeiten können. Aber vielleicht kommen wir da später nochmal dazu. Dann haben wir den Bereich Payments, Bezahlung, weil natürlich alle Reiseaktivitäten sind mit Zahlvorgängen verbunden. Und damit haben wir eine eigene Einheit gegründet, auch als Ausgründung, Outpace, die Zahllösungen für die Reiseindustrie anbietet. Und dann last but not least, auch ein sehr, sehr großer Bereich, der in den letzten Jahren noch sehr stark ausgebaut worden ist, das ist der Bereich Hotels und Hospitalities, wo wir im Prinzip Lösungen für den Vertrieb von Hotelzimmern anbieten, aber auch Property Management Systeme, mit denen große Ketten beispielsweise ihre Häuser verwalten.
Okay, das geht aber tatsächlich, also ihr seid Enabler für alle Marktteilnehmer im touristischen Wertschöpfungsprozess, könnte man so sagen, und bietet technologische Plattformen, mit denen die ihr Geschäft betreiben können. Das Spannende, du hast es ja gerade schon mal angedeutet, ist ja ein Stück weit dieses Seamless, dass die Sachen ineinander greifen. Wann hat das eigentlich, also War das immer der Anspruch oder hat sich das einfach aufgrund von Markterfordernissen in den letzten Jahren entwickelt? Wie siehst du das?
Also Amadeus hat natürlich seinen Ursprung als GDS, als Global Distribution System, hat natürlich aber gesagt, okay, in welchen Bereichen können wir unser Geschäft noch ausbauen? Und da liegt es natürlich nahe, dass wenn man jetzt mal diese enge Verbindung zwischen Airline und GDS sich anguckt, also Airlines stellen uns ihre Flugtarife über uns bereit, dann ist ja die Frage, in welchen Bereichen kann man noch expandieren? Und da haben wir uns in den letzten Jahren einfach sukzessive weitere Geschäftsbereiche vorgenommen. Airports hatte ich gerade genannt, Geschäftsreisetools hatte ich gerade genannt, die einfach eine gute Ergänzung sind zu unserem Kerngeschäft. Und da geht es natürlich auch darum zu sagen, okay, wo haben wir Stärken, dass wir Informationen, die wir auf der einen Seite zur Verfügung haben, auch in einem anderen Geschäftsbereich nutzen können, um dann über die Zeit halt auch die Prozesse zwischen den verschiedenen Bereichen, die ich gerade angesprochen habe, zu verbessern. Und um da mal ein Beispiel zu nennen, das ist zwischen Airline und Airports, da gibt es halt sehr viele Ansatzpunkte, wie wir mit Daten von Airlines, natürlich keine personenbezogenen Daten, sondern einfach Daten von Airlines, aber im Prinzip auch Prozesse an den Airports besser gestalten können. Ja, und um da mal ein Beispiel zu machen, wir haben heute in vielen Airports bieten wir diese automatischen Gepäckannahmeautomaten an, Backdrop. Wir bieten auch sehr flexible Check-in-Systeme an, sodass eine Airline, wenn sie an einen neuen Flughafen geht, relativ schnell auch dann ein Gate aufbauen kann, um ein Check-in zu machen. Und damit haben wir natürlich im Prinzip in so einer Verknüpfung von beiden Welten, schaffen wir natürlich unterm Strich, und das ist die Idee, dann auch ein besseres Erlebnis für den Kunden am Flughafen.
Das wusste ich gar nicht, dass die Gepäck, also die Drop-off-Stations dann auch von Amadeus betrieben werden. Also
genau, nicht nur, aber wir sind einer der Anbieter. Wir haben einige Akquisitionen über die letzten Jahre gemacht. Wir sind einer der Anbieter, die diese Lösungen im Markt anbieten.
Das ist auch ein Punkt, der mich interessiert. Wenn man ja sieht, wie das ist ein riesiges Unternehmen, Sitz in Madrid, du kommst, Amadeus Germany, Bad Homburg, das ganze Thema Leisure Travel. Wir kommen auf die einzelnen Bereiche auch noch ein bisschen, auch gerade wie ihr den Reisevertrieb unterstützt, wie die Tour Operator unterstützt, welche Besonderheiten da kommt. Da habe ich mir ein paar Gedanken überlegt, die ich gerne mal mit dir besprechen möchte. Das ist das eine. Auf der anderen Seite müsst ihr aber natürlich auch immer so die laufenden Geschäfte ja im Blick behalten. Wie passieren bei euch, wie passieren bei Amadeus Innovationen? Ist das eher so, wie du gerade angedeutet hast, durch Akquisition von anderen Unternehmen? Habt ihr immer ein Auge auf den Startup-Bereich oder habt ihr in-house eine Innovationsabteilung? Wie funktioniert das bei Amadeus?
Also ich würde sagen, wir haben genau alle drei Dinge. Das heißt, wir machen Akquisitionen, wir gucken, in welchen Bereichen wir wachsen wollen, schauen, ob es dort entsprechend lohnenswerte Akquisitionen gibt, passt es zum Portfolio, wo können wir unser Geschäft noch ausbauen. Wir haben aber auch spezielle Startup-Programme, wo wir uns Startups angucken und monitoren und schauen, was passt zu Amadeus, wo fördern wir. Wir haben ein eigenes Startup-Förderprogramm. Und wir haben natürlich auch uns in den letzten Jahren auch stark geöffnet. Mit Amadeus for Developers haben wir auf den Schnittstellen Landschaft geschafft, wo im Prinzip Developer sich registrieren können und dann mit unseren Applikationen entwickeln können und sich dort Informationen runterladen können und dann einfach eigene Ideen zu entwickeln mit bestimmten Lösungen, die wir dann
öffnen. Das heißt, es gibt wie bei Apple so ein Amadeus SDK, so ein Software Development Kit, und ich könnte jetzt mit einer Geschäftsidee oder einer Software-Idee losgehen und sagen, das entwickle ich gegen die AMA.
Ja, wir haben mit Amadeus for Developers haben wir quasi ein Portal, wo wir diverse Dokumentationen hinterlegt haben und an dem man sich registrieren kann, und dann bekommt man Zugang zu Schnittstellen und kann dann halt damit entwickeln. Das heißt also, da ist festgelegt, welche Bereiche dort zur Verfügung stehen, und das wird sicherlich auch immer wieder ausgebaut, reviewed und erweitert. Und dann kann man als Startup einfach gucken, okay, ich habe jetzt im Prinzip einen Flugwebservice, den ich vielleicht anprogrammieren möchte, weil ich brauche Fluginformationen, was steht dort zur Verfügung, und dann kann ich mir die über die Anmeldung quasi bei Amadeus for Developers, kann ich dann Zugang bekommen und damit arbeiten.
Also ich würde dann sehr gerne den Link zu diesem Programm dann auf jeden Fall in die Shownotes packen, weil ich mir vorstellen könnte, dass das ein oder andere Startup jetzt vielleicht hellhörig geworden ist. Ich rede ja relativ viel mit Startups, würde sagen, hey, eine Schnittstelle zu einem weltweit agierenden GDS mit diesen ganzen weiteren Geschäftsbereichen, von denen ja, ich schon einige nicht kannte und die jetzt ja auch noch nicht vollumfänglich besprochen sind, das ist ja echt ein spannendes Thema. Wie würdet ihr denn, gibt's da so eine Vision, dass ihr sagt, okay, so ein Seamless Travel Experience Thema, Das schaffen wir einfach, indem wir sagen, okay, vom Tour Operator über Distributor, Travel Agency oder von mir aus auch eine KI, auch das sollten wir vielleicht nachher nochmal kurz ansprechen. Ja. Dann bis zum Airport, Gepäckaufgabe, Facility, wenn ich dann im Hotel bin und wieder zurück. Mobility hast du auch schon genannt. Das heißt, ihr könntet letztendlich auch eine Plattform aufbauen, wo das alles von euch aus zur Verfügung gestellt wird?
Genau, also es sind jetzt viele verschiedene Dinge. Also zum einen ist es natürlich so, dass wir jetzt heute schon über unsere bestehenden Services decken wir quasi im Rahmen dieser, englisch gesprochen, Customer Journey, die Bereiche Inspiration und Suche ab mit verschiedenen Lösungen. Aber auch da gibt es immer wieder neue Ansätze, neue Ideen und gerade über das gerade angesprochene Developer-Portal öffnen wir uns ja auch, dass vielleicht andere mit anderen Ideen kommen können und im Prinzip die Daten nutzen können oder die Schnittstellen nutzen können. Also Inspiration und Suche, dann natürlich das Thema Buchung decken wir ab. Dann das Thema Personalisierung mit verschiedenen Lösungen. Das Thema Check-in und Gepäck habe ich gerade schon angesprochen, am Flughafen beispielsweise decken wir ab. Dann das Thema Payment, Bezahlung, und wir bauen auch Lösungen im Bereich der Destinationsservices auf, sodass wir quasi auch dort, gibt es ja schon Anbieter, aber wir wollen auch dort Aggregator von Destinationsservices werden und die dann unseren Reisekunden zur Verfügung stellen. Generell, und da hat sich jetzt auch im Rahmen der letzten Jahre, hat Amadeus nochmal im Prinzip Hausaufgaben gemacht, nochmal überlegt, wie wollen wir uns positionieren. Generell wollen wir mehr Anknüpfungspunkte entlang dieser Customer Journey anbieten und unsere Lösung immer mehr vom Endkunden, also vom Reisenden her denken und sie dann unseren Kunden, unseren Business-to-Business-Kunden zur Verfügung stellen. Das heißt also, alles, was wir jetzt bauen oder auch haben, wird sicherlich nochmal überprüft, wird nochmal ergänzt und wir gucken, wo haben wir noch Ansatzpunkte vom Reisenden her zu denken, um neue Lösungen anzubieten. So, und in dem Zusammenhang ist es halt auch wichtig, dass wir uns öffnen. Also wir werden das nicht alle selber entwickeln können und dort in Partnerschaften gehen. Deshalb, wir sind eigentlich schon ein Plattform-Business, aber wir werden dieses Plattform-Business noch weiter ausweiten und im Prinzip unsere Lösungen so gestalten, dass eben wir mit anderen Partnern können, einfacher Partnern können, weil wir wissen, wir haben in bestimmten Bereichen sind wir sehr gut, haben wir sehr viel Know-how, aber in anderen Bereichen gibt es andere, die sind besser, mit denen kann man gut partnern, kann gemeinsam neue Lösungen bauen. Und das ist jetzt im Prinzip ich will nicht sagen eine Neuausrichtung, weil wir haben das schon länger, aber es ist nochmal ein verstärkter Fokus darauf zu sagen, lasst uns nach sinnvollen Partnerschaften gucken, lasst uns schauen, wie wir gemeinsam mit anderen das Business ausbauen können und neue Lösungen schaffen. Und damit sind wir dann auch schneller, weil ein Teil der Expertise bringen wir ein, ein Teil der Expertise oder auch der Lösung bringt jemand anders ein. Und in der Kombination kann man dann eben auch Neues schaffen. Und sag mal, ein Beispiel, was man da anbringen kann, können wir vielleicht noch ein bisschen vertiefen, ist die Partnerschaft, die wir mit Microsoft jetzt eingegangen sind vor 1,5 Jahren. Die eben zum einen das Thema Migration in die Cloud als klares Ziel hatte. Also wir haben einen Cloud-Provider gesucht, unsere Wahl ist auf Microsoft gefallen. Wir verlagern unsere Applikationen sukzessive in die Cloud. Das ist natürlich viel Arbeit, weil es sind viele, viele, viele verschiedene Applikationen. Aber aus der Zusammenarbeit mit Microsoft ergeben sich halt auch andere Anknüpfungspunkte, weil Microsoft hat eine große Expertise in bestimmten Bereichen, hat ein riesen Lösungsportfolio, was man auch wunderbar mit unserem Lösungsportfolio ergänzen kann, um dann halt eben auch neue Lösungen für Kunden zu schaffen.
Und Microsoft ist jetzt natürlich gleich das ganz schwere Geschütz, was du da hast, aber
stimmt,
das ist dann genauso denkbar mit kleineren Companies oder mit nicht nur Startups, aber auch KMUs, die halt mit bestimmten Lösungen am Markt sind, wo ihr sagt, das passt jetzt gut zu uns und das bauen wir mit ein. Interessant finde ich ja den Gedanken, wenn du sagst, ihr denkt das vom Reisenden aus und das führt ja dann letztlich irgendwann doch zu einer Plattform, zu einem Plattformgedanken. Kann man sich darauf einstellen, dass es irgendwann auch ein Frontend von euch gibt, also im B2C-Bereich, oder wird das B2B bleiben?
Nee, das wird B2B bleiben. Wir sind ganz klar auf B2B ausgerichtet. Also wir haben nur gesagt, wir denken noch mehr vom Reisenden her, um einfach auch ein besseres eine bessere Lösung zu bauen. Auch natürlich, wenn man sich mehr in die Gedankenwelt des Reisenden versetzt, kommt man einfach noch auf andere Ideen. Es gibt natürlich immer Optimierungspotenzial im B2B-Bereich, aber es gibt natürlich, wenn man vom Reisenden her denkt und sich natürlich auch überlegt, wie wollen Leute suchen, wie wollen Leute Reisen finden, wie wollen sie personalisieren, was gibt es an der Buchung zu verbessern, was kann ich sozusagen während der Reise noch anbieten und tun. Ja, das sind alles die Überlegungen, die wir haben, wo wir dann gucken, wo haben wir Lösungen, aber vielleicht haben wir auch Daten, die wir zur Verfügung stellen können, mit denen andere dann Lösungen bauen. Ja, und klar, Microsoft ist natürlich jetzt richtig, es ist eine sehr große Partnerschaft, auch eine sehr wichtige Partnerschaft, aber wir haben auch Partnerschaften mit vielen kleineren Unternehmen, die einfach unser Portfolio ergänzen oder Lösungen haben, die mit unseren, die vielleicht mit unseren zusammen halt einfach noch zu ganz neuen Anwendungsfeldern führen.
Auch so international, also dass wir sagen, okay, es kommt relativ viel Know-how jetzt aus anderen Ländern, was ihr jetzt hier auch also für den deutschen Markt verwenden könnt, also gibt es ja einen Vorteil dadurch. Ne?
Ja, also ich sag mal, Amadeus ist ja grundsätzlich immer global ausgerichtet mit seinen Lösungen. Ja? Die Leisure-Lösungen, die wir jetzt hier in Deutschland haben, das ist tatsächlich eine Besonderheit für den deutschen Markt und auch im österreichischen Markt. Das sind so die beiden Länder, in denen diese Lösung am stärksten verbreitet ist. Dann gibt es natürlich noch so ein paar grenznahe Gebiete, aber alles, was Amadeus anbietet im Bereich Reisevertrieb, auch Hotelvertrieb, Mietwagenvertrieb, ist immer global gedacht. Und damit haben wir natürlich auch dann globale Partnerschaften. Also das heißt globale Partnerschaften, das heißt Partnerschaften mit größeren Unternehmen, die dann auch global gelten, zum Beispiel Salesforce, zum Beispiel Adobe, Microsoft hatte ich gerade angesprochen. Aber es gibt natürlich auch einfach Unternehmen, die möglicherweise eben nur lokal auftreten.
Ja. Okay, das leuchtet ein an einer Stelle. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, okay, man könnte ja auch das Know-how aus irgendwelchen Hightech-Hotspots aus Kolumbien oder Israel einfach mit nach Deutschland holen und dieses Wissen dann im Prinzip hier auch mit einfließen lassen. Ne?
Ja, sicher. Das findet jetzt aktuell noch nicht so statt, aber im Grunde genommen ist das genauso vorstellbar. Haben auch mit einem Venture Fund, schauen wir uns immer wieder auch Startups an und schauen, was sind Startups, in die wir vielleicht investieren könnten. Das ist ein Punkt. Und das andere ist, dass wir eben auch in bestimmten Bereichen Startup-Programme haben, wo wir uns Startups gezielt anschauen, mehr mit Blick darauf, können die mit unseren Produkten was anfangen, kann man mit denen gemeinsam was machen und haben vielleicht eine neue Idee, was sie zum Beispiel mit unserem Produkt, mit unseren Schnittstellen anfangen können.
Du hast ja, wenn man sich deine Vita anschaut, also zumindest deine berufliche Karriere jetzt, wir haben uns kennengelernt, glaube ich, da warst du bei Thomas Cook, das ist schon eine Zeit her, dann Travetainment, sind wir uns öfter über den Weg gelaufen. Travetainment ist jetzt in Amadeus aufgegangen vor einiger Zeit ja schon. Hast ja also auch eine lange Markterfahrung und einen guten Blick auf den Markt. Was sind denn eigentlich so die stärksten Veränderungen, die du persönlich wahrgenommen hast, gerade im Bereich Fokus Travel Tech und Reisevertrieb und Reiseproduktion, also Tour Operator und Travel Agents? Hast du da so ein paar Key Facts, wo du sagen würdest, das gab es einfach, das ist ein völliger Shift gewesen, da hat sich was extrem verändert?
Naja, was wir natürlich gerade im deutschen Markt im Bereich der Pauschalreise sehen, ist, dass die Produktion von Pauschalreisen immer dynamischer wird. Ja, das heißt also im Prinzip Quellen werden immer mehr in Echtzeit, also schon seit Jahren ist jetzt, also nichts, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, aber es wird halt immer dynamischer produziert, es werden immer mehr Bettenbanken angeschlossen, es gibt immer mehr Angebot, immer mehr Vielfalt. Da ist es natürlich für den Kunden auch schwierig, dann einen Überblick zu behalten. Das heißt, man braucht leistungsfähige Such- und Vergleichstechnologien, die dem Kunden dann einfach auch dieses Angebot zugänglich machen. Das ist eine große Veränderung. Dann denke ich, klar, der Kunde ist halt, ist auch keine Neuerkenntnis, halt einfach informiert sich immer mehr digital über mögliche Urlaubsziele, der ist hybrid, der bucht mal im Reisebüro, der bucht online, der bucht mal eine Pauschalreise, der bucht halt mal Einzelkomponenten. Das heißt also, da hat sich wahrscheinlich sehr, sehr viel verändert über die letzten Jahre und für mich ist es eigentlich immer noch, dass wir eben eine sehr dynamische Produktion haben mit immer mehr Angebot in den Kanälen. Starker Preiskampf, der Wettbewerb, gerade jetzt in Deutschland, der deutschen Veranstalter, sehr stark mit den großen Online-Playern. Sie versuchen sich natürlich zu behaupten, dem was entgegenzusetzen. Ja, das sind vielleicht so die wichtigsten
Punkte. Ich frage das ja immer wieder gerne, also dieses Thema Zukunft der Pauschalreise und des klassischen Vertriebs und der vorproduzierten, der vorkonfektionierten Urlaubsangebote. Du sagst es selbst, dynamische Produktion bedeutet für euch als Technologieanbieter natürlich oder Plattform ja auch einen enormen Vorteil, weil ihr könnt die Daten gut vorhalten, aus denen sich bedient werden kann. Also Datenqualität war ja immer ein großes Thema auf dem einen. Bietet das nicht tatsächlich auch die Chance für, ja, seien es Reisebüros oder seien es sehr, sehr kleine Reiseveranstalter, plötzlich Markteintritte zu haben, die man sich vorneweg nicht vorgestellt hat?
Schwierig. Also wenn ich mir das angucke, dynamische Produktion findet auch sehr stark auf Veranstalterseite statt. Da haben wir in der Tat aber eher eine Herausforderung zu sagen, dass das, was jetzt produziert wird an Daten, das ist jetzt inzwischen so groß geworden, dass wir eben schauen müssen, was ist denn ein sinnvolles Szenario, um diese Daten dann auch in zentralen Systemen oder zentral zur Verfügung zu stellen. Ja, weil einfach Produktionszeiten auf Veranstalterseite schon relativ umfassend sind und dann die Aggregation auch nochmal Zeit in Anspruch nimmt. Ich denke, es gibt immer noch eine Chance für kleinere Anbieter auf den Markt zu gehen. Allerdings, und das ist ja schon seit Jahren so, es ist ein sehr preissensibler Markt, wo eben sehr, sehr stark eben verglichen wird. Und es gibt ja immer auch die Forderung, von dem Preisvergleich wegzugehen. Wobei ich schon immer der Meinung bin, es ist immer ein Angebotsvergleich und der Preis ist immer so das letzte Sortierkriterium. Und da geht es wahrscheinlich darum, eben sein Angebot wirklich, wie kann ich es am besten in den Systemen darstellen, in seinen vielen Ausprägungen, in seinen Leistungsmerkmalen. Und das ist, denke ich, die größte Herausforderung, die Veranstalter heute auch haben. Immer noch angefangen, welche Merkmale hat das Produkt, welche habe ich die richtigen Bilder da, habe ich die richtigen Beschreibungen da. Ansonsten ist es weiterhin ein sehr preisaggressiver Markt. Zu der Frage Zukunft der Pauschalreise. Es gibt ja schon seit Jahren immer so einen leichten Abgesang auf die Pauschalreise. Sie ist immer noch da, sie ist immer noch stark.
Wie mit den Reisebüros.
Genau, weil es einfach auch ein Convenience-Produkt ist. Ne? Und für jemanden, der eben sagt, ich möchte es gerne in eine Hand legen und ich möchte mich halt jetzt wenig um die Details kümmern, weil jeder, der schon mal eben die Einzelkomponenten gebucht hat, weiß halt auch so ein bisschen, was das für einen Stress bedeuten kann, dass ich den richtigen Flug finden muss und dann das richtige Hotel und dann mich um Transfer kümmern muss. Und da gibt es halt eben Leute, die sagen, wunderbar, ich übergebe das an jemanden, der kümmert sich darum, ich kaufe das als Paket, ich möchte sowieso vielleicht die Zeit nur an einem Ort verbringen, dafür zahle ich einen Preis und der kümmert sich dann auch darum, wenn irgendwas schief läuft. Ich glaube, ist ein Convenience-Produkt, was es immer auch weitergeben wird. Wie groß das ist, wird sich zeigen, aber das hängt natürlich auch davon ab, wie attraktiv es ist im Vergleich zu den anderen Angeboten.
Nun könnte es ja auch sein, dass die Convenience darin besteht, dass dieses Produkt immer stärker personalisiert wird, individualisiert auf Basis der Daten, die einmal vom Consumer zur Verfügung stehen und auf der anderen Seite auf Basis der Daten, die ihr als Plattformbetreiber, so nenne ich euch jetzt mal, in immer besserer Qualität zur Verfügung stellen können. Dann brauchst du ja irgendjemand, der dieses Matching erzeugt. Und das bringt mich zu so einem Thema, was ja in keinem Podcast heutzutage fehlen kann, wenn man über Traveltech reden kann. Ist dann letztlich die Maschine die letzte Instanz, die diese perfekten Matchings erzeugen könnte und bewerkstelligen könnte? Also Hashtag KI, AI, wäre es das Thema, wo ihr sagt, okay, nirgendwo besser kann das funktionieren, dass ein Produkt dynamisch und trotzdem vorkonfektioniert von uns als Plattformbetreiber ausgespielt wird? Nur ein Gedanke.
Ja, ich tue mir da immer ein bisschen schwer. Also ich glaube, dass auf jeden Fall die Lösung, die wir jetzt heute sehen, die KI, wie sie sich jetzt auch weiterentwickeln wird, kann schon eine enorme Hilfe sein, die Dinge auszuwählen. Ich glaube, wir müssen dann immer sehen, wie macht sie sich jemand zunutze. Ein Reisebüro-Mitarbeiter, der die entsprechenden Tools zur Unterstützung bekommt, klar, also mit den Lösungen, wie sie heute am Markt sind, wird er jetzt erstmal nicht arbeiten können, aber da muss man ihm die entsprechenden Oberflächen zur Verfügung stellen. Dann kann er eben immer noch über seine Eingaben, über die Einschätzung des Kunden, den er sieht, kann er natürlich sicherlich zu besseren Ergebnissen kommen, möglicherweise. Auf der anderen Seite werden natürlich auch alle OTAs schauen, was können sie mit der Technologie machen und wie können sie ihre Frontends verbessern. Und ich habe jetzt schon so einige spannende Neuerungen gesehen, aber ich glaube, wir sind immer noch sehr weit am Anfang, wohl wissend, dass sich die Lösungen extrem schnell weiterentwickeln. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo wir in einem Jahr sind. Das heißt also,
was hast du gesehen, was dich da schon richtig beeindruckt?
Naja, die Frage ist eigentlich, die Frage wird ja sein, ich gebe halt quasi eine Reise, einen Reisewunsch in Form eines Wunsches einer Frage ein und sage, ich möchte gerne mit zwei Personen in der und der Zeit in den Ort fahren und vielleicht folgende Vorlieben. Ja, das gibt es ja schon lange, aber wir haben das in der Vergangenheit immer übersetzt quasi in Suchkriterien. Ja, und die KI heute ist ja besser in der Lage, diese Anfrage zu interpretieren und dann aus den Informationen, auf die sie trainiert wurde, dann entsprechend die richtigen Vorschläge zu machen. Und ich glaube, das wird nochmal zu einer Verbesserung der Ergebnisse führen, weil bislang haben ja alle Ansätze, die ich bislang gesehen habe, wo man im Prinzip versucht hat, einen Fließtext oder eine Frage im Prinzip in Suchparameter zu übersetzen, eigentlich zu keinen besseren Ergebnissen geführt. Hier könnte man schon erwarten, dass wenn die KI entsprechend trainiert worden ist mit den ganzen Daten, die wir haben, dass sie dann auch zu besseren Ergebnissen kommt.
Eine Frage, die mich auch persönlich interessiert, durch unsere Company eConfirm als Softwareunternehmen, gibt es letztendlich, bietet Amadeus dann auch die Möglichkeit, dass man gegen die Daten, die ihr habt, KIs trainieren kann? Oder ist das eine Sache, wo du sagst, mach mal selbst, oder gibt es so gar nicht?
Nee, wir arbeiten gerade an verschiedenen Projekten und haben so um die 100 Initiativen, die jetzt bewertet, ja, angeschaut werden und viel gesammelt. Und da muss man natürlich irgendwie durch einen Priorisierungsprozess gehen und sagen, auf was können wir uns konzentrieren. Aber um deine konkrete Frage zu beantworten, ich denke, man muss sich das anschauen. Natürlich würden wir schauen, wie können wir im Prinzip eine KI mit den Daten, die wir haben, trainieren. Aber ich denke, wenn jemand jetzt eine gute Idee hat, dann kommt zu uns, dann hören wir uns das an und gucken, was man da gemeinsam machen kann.
Wir haben uns jetzt gerade mal das bei ChatGPT das Expedia-Plugin angeschaut,
ja.
Und das ist schon beeindruckend, wie das funktioniert. Ich hatte das Gefühl, die haben das nur gegen die eigenen Daten trainiert, das Modell. Und wenn ich mir vorstelle, dass man gegen einen Datensatz oder gegen einen Datenbestand, wie ihn Amadeus in Anführungsstrichen verwaltet, trainieren sollte, ist schon eine große Challenge, führt aber dann vielleicht auch dazu, der das zuerst gemacht hat oder der das zuerst den ersten Zugriff hat, der hat dann schon eine Pole Position, oder?
Ja, ich denke, wir werden uns da einfach offen halten und werden gucken, dass wir da zum einen die eigene Lösung vorantreiben, aber es halt auch anderen zur Verfügung stehen, um zu schauen, wer halt einfach die besten Ideen hat, wie er damit arbeiten kann. Ja, so würde ich es, glaube ich, jetzt erstmal aus heutiger Perspektive beantworten.
Und gibt es eigene AI-Initiativen, also was ihr in-house macht, also Produkte, die ihr entwickelt?
Ja, also zum einen haben wir natürlich im Rahmen dieser Microsoft-Partnerschaft, schauen wir uns natürlich gemeinsam Ansätze an, ja, und gucken, was sind so die Anwendungsbeispiele, die wir gemeinsam angehen können. Und die sind jetzt in verschiedenen Bereichen gelagert, ne? Also die sind zum einen im Bereich Customer Self-Service gelagert, weil da haben wir Lösungen oder auch Daten, die wir zur Verfügung stellen können, um halt Callcenter zu unterstützen oder Servicecenter zu unterstützen, einfach mehr Kundenanfragen automatisiert abzuarbeiten. Dann ist natürlich die Frage, kann ich im Rahmen der Beratung das, was du gerade angesprochen hast, kann ich da über eine KI bessere Oberflächen anbieten, alternative Oberflächen anbieten, kommen wir vielleicht zu besseren Ergebnissen oder zu eben personalisierteren Ergebnislisten. Das sind Dinge, die wir uns anschauen. Aber dann gibt es natürlich auch ganz viel sozusagen, was wir jetzt nicht an der Endkundenseite sehen, wo es um bessere Entscheidungsunterstützung im Flugbetrieb geht, bessere Unterstützung im Revenue Management geht. Also wir haben da verschiedenste Bereiche innerhalb der Amadeus, wo wir Kunden hochspezialisierte Tools zur Verfügung stellen, die wir dann natürlich über eine KI noch besser machen können, um halt einfach unserem Kunden halt eine bessere Entscheidungsunterstützung anzubieten.
Ja, auch ein bisschen schräg, ne? Wenn du ja dann über die Suche und das Produktdesign, also dann wirst du ja quasi zum Produktdesigner, weil in dem Moment, wo du sehr genaue Vorschläge machst auf Basis von Daten und dann komplett dynamisch Produkte erzeugst in der Ausgabe, im Frontend, die dann ein Portalbetreiber, ein OTA oder was auch immer zur Verfügung stellt, dann hast du ja plötzlich als Amadeus, also als Plattformbetreiber sozusagen, das Produkt selber designt, weil deine KI das ja gemacht hat. Also eigentlich müssten das ja dann die vielen KIs, die es geben könnte, ich weiß auch nicht, wie das aussehen könnte, aber müssten die das ja dann machen, ne? Und also die müssten dann USPs haben in ihren Entwicklungsansätzen, dass sie sagen, naja, ich gehe mit einer Anfrage dieser Art folgendermaßen um. Also das ist ja schon spannend.
Auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, gerade das, also ich sag mal, dieser Teil der generativen KI, wie wir sie gerade jetzt sehen, die jetzt ja eben sozusagen eine Weile wirklich in der Öffentlichkeit sehr, sehr präsent sind. Ich denke, da schauen wir halt auch noch, was sind die richtigen Ansatzpunkte, auch innerhalb von Amadeus. Ja, und da gibt es halt verschiedene Ansatzpunkte, die man sich da anschauen kann, verschiedene Projekte, die man sich anschauen kann. Und dann sehen wir aber auch andere Anwendungsgebiete. Eins habe ich gerade angesprochen im Bereich Customer Service, aber eben auch Expertenunterstützung in verschiedensten Bereichen. Ne? Sei es zum Beispiel im Bereich der Airline Operations, wenn beispielsweise ein Fluggerätwechsel ist, dass man halt dann automatisiert Empfehlungen ausspricht. Okay, was bedeutet das wiederum, wenn dieser Flieger jetzt an einem anderen Airport ankommt, muss ich bestimmte Geräte vielleicht anpassen, wechseln, da kann ich Vorschläge machen, das kann ich automatisiert bereitstellen. Also gibt es ganz viele Ansatzpunkte, die man sich anguckt und die wir jetzt bewerten, wo wir dann schauen, wo wir dann KI am besten noch einsetzen können. Wobei wir sie auch heute schon in spezialisierten Bereichen schon einsetzen. Aber ich denke, das Thema hat ja jetzt gerade extrem Fahrt aufgenommen durch eben die Sichtbarkeit der KI für sozusagen für den normalen Nutzer.
Klar, klar. Das ist natürlich auch so ein Ding, das merke ich auch immer wieder in Diskussionen, dass KI heutzutage mit ChatGPT gleichgesetzt wird.
Richtig,
ne?
Genau.
Also das ist ein trainierter Chatbot, der ist auch gut und der kann auch viele tolle Sachen. Und Midjourney kann tolle Bilder malen und Dolly kann auch was Tolles und bei Microsoft kann ich jetzt in der Bing-Suche dann auch noch was verwenden von OpenAI. Das ist schon alles super, aber das sind ja nur ein paar Anwendungsfälle. Also das ist ja das natürlich, das ist das, was jetzt erstmal wahrgenommen wird. Ne?
Genau, genau. Aber ich sag mal so, wenn wir jetzt, also wenn es uns gelingt, über eine entsprechende KI die Suche so zu gestalten, dass wir im Prinzip sehr individualisierte Ergebnislisten ist vielleicht gar nicht das gute Wort dafür, Ergebnisse für eine Kundenanfrage zeigen, dann müsste man ja auch eigentlich von der Diskussion wegkommen und sagen, das ist hier ein reiner Preisvergleich. Weil dann würde ich ja genau in dem Moment, was heute in der Suche auch schon passiert über die Eingabe von Filtern, aber hier gehe ich dann davon aus, dass die KI genau diese Filterung auf Basis meiner Angaben vornehmen würde. Und dann kann ich es ja auch mit entsprechenden Ergebnissen ausliefern. Und dann kann ich ja eben sagen, okay, bitte verfeinere nochmal in der Hinsicht. Und dann wird halt weiter ausgesucht. Dann komme ich doch im Grunde genommen, oder bediene ich doch eine Kritik, die immer wieder angeführt wird, dass man hier nur auf den Preis vergleicht. Weil dann habe ich natürlich Angebote nachher, da wird es am Ende auch einen Preis geben, den wird man auch miteinander vergleichen. Aber man kann davon ausgehen, dass im Grunde genommen die Produktauswahl eben aus einer Reihe verschiedenster Kriterien entstanden ist.
Ich hatte gerade den Gedanken, dass der Einsatz einer gut trainierten KI auf einer Pauschalreise, auf einer OTA-Webseite, ja eigentlich eine Suche überflüssig macht. Also der Begriff Suche ist dann eigentlich obsolet. Also es ist ja doch ein Paradigmenwechsel. Ich sage, ich suche keine Reise mehr, sondern ich gehe tatsächlich an einen Ort, ob der jetzt online oder offline ist, ist ja eigentlich völlig egal. Und da gibt es eine Technologie, die von einem, zum Beispiel von einem Unternehmen wie Amadeus bereitgestellt wird, der sagt, das gibt mir jetzt die Empfehlung für das, was meine perfekte, mein perfektes Reiseerlebnis sein könnte. Also so könnte man das ja
genau
als Produktdesign also mal skizzieren. Genau.
Ich kann mir das vorstellen, dass das eben, also ne, das wird erstmal ein alternativer Einstieg sein, weil es gibt die Leute, die vielleicht dem nicht vertrauen, die weiterhin sagen wollen, ich will eine gewisse Kontrolle über die Auswahlkriterien haben, dass ich halt, es gibt ja zig Kriterien, mit denen so eine Pauschalreise beschrieben wird und ich möchte halt aber da gerne eine Selektion vornehmen und dann entsprechende Ergebnisse zu bekommen. Und dann habe ich alternativ vielleicht den Weg, dass ich einfach meinen Reisewunsch formuliere und dann sehe, was als Ergebnisse kommen und dann werde ich das miteinander vergleichen. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das die klassische Suche auf jeden Fall ergänzt, vielleicht auch in Bereichen auch ablöst, klar.
Ja, also ich meine, Vertrauen ist ein ganz gutes Stichwort. Ja. Vertrauen, ich muss einmal der Technik vertrauen, ich muss dem Technikanbieter vertrauen. Ich habe gelesen, ihr habt in-house, also in der Company, so eine Art ja, Kompass oder Ethikrichtlinien entwickelt für den Einsatz von KI, dass ihr sagt, okay, für uns gelten bestimmte Kriterien, die wir also beim Einsatz von KI auf jeden Fall auch berücksichtigen. Das finde ich also sehr, sehr gut gedacht und sehr richtig und wichtig, weil die Diskussion haben wir ja aktuell überall. Was kannst du dazu erzählen?
Ja, klar. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die gerade an vielen, vielen Stellen geführt wird, weil ja im Grunde genommen es noch viele offene Fragen auch gibt im Zusammenhang mit der Nutzung von KI. Also es gibt eine ganze Reihe rechtlicher Fragestellungen, es gibt aber auch so Fragestellungen wie Richtung Plagiate. Ja, also wie wird Content genutzt und wie sind dann auch die Rechte damit verbunden? Dann gibt es das Thema der Verlässlichkeit, wie verlässlich sind dann die Aussagen? Und wir haben uns halt im Unternehmen, was ich auch absolut wichtig und sinnvoll finde, haben wir uns eben jetzt auch gerade im Rahmen dieser Diskussion einige Kernprinzipien definiert, die wir innerhalb des Unternehmens an alle Mitarbeiter kommuniziert haben. Das geht natürlich zum einen, wie ich in der Entwicklung damit umgehe, aber ich denke, es geht aber auch darum, dass man allen ein klares Signal darüber vermittelt, wie wir den Einsatz von KI gerne im Unternehmen gestalten möchten. Und die Kriterien, ich kann es mal ganz kurz zusammenfassen, das ist einmal das Thema der Fairness. KI-Systeme sollten alle Menschen gleich behandeln. Dann das zweite wäre die Verlässlichkeit und Sicherheit. KI-Systeme sollten zuverlässig und sicher arbeiten. Dann haben wir das dritte, den Datenschutz und Sicherheit. KI-Systeme sollten sicher sein und den Datenschutz respektieren. Transparenz. KI-Systeme sollten nachvollziehbar sein. Dann haben wir den Punkt der Verantwortung. Menschen sollten für KI-Systeme rechenschaftspflichtig sein. Und der letzte Punkt, KI-Systeme sollten nachhaltig sein. Das sind so die Punkte, die wir uns sozusagen für uns definiert haben.
Und das ist, glaube ich, der bessere Weg als einfach, es gibt ja jetzt schon erste Stimmen, die sagen, nee, komplett wegregulieren oder erstmal, es gab ja auch die Initiative von, ich meine, Elon Musk hat mit gegründet, die OpenAI Company, und er wollte es erstmal wieder stoppen für 2 Jahre und einfrieren. Was ich bei einem sich selbst beschleunigenden System für äußerst schwierig halte, sowas irgendwie wieder anzuhalten. Das ist wie ein Mississippi-Dampfer bergab. Also das geht, glaube ich, nicht so ganz einfach. Aber wie funktioniert das dann, wenn ihr jetzt, ihr baut dann so eine, also setzt euch zusammen, habt diese Richtlinie entwickelt, geht dann zu Microsoft und sagt, wir haben eine Kollaboration, wir haben aber da bestimmte Werte. Das heißt, es ist ja ein Stück weit, man nähert sich an, man verhandelt und sagt, ja, das ist auch unser Ansatz.
Genau, also das ist was wir auch durchaus, ich will es nicht sagen, gemeinsam mit Microsoft, aber auch in einer Übereinstimmung mit Microsoft entwickelt haben, ne? Also diese Kriterien. Also in der Partnerschaft ist es, wie wir reingehen. Ich kenne jetzt nicht im Detail das, was Microsoft für sich definiert hat, aber ich gehe mal davon aus, das wird ähnlich sein. Und das sind einfach so die sozusagen so das Fundament, die Basis, auf der wir jetzt quasi sozusagen die weitere Zusammenarbeit gestalten.
Lass uns nochmal bei Microsoft wirklich ganz, ganz kurz nochmal es gibt bereits Produkte, die ihr gemeinsam mit Microsoft entwickelt oder wo ihr in Microsoft-Produkten involviert seid, kann man das so sagen?
Ja, es gibt ein Beispiel, darüber können wir auch sprechen. Also es gibt viele Sachen, die jetzt sozusagen, ich würde mal sagen, im Test, in der Entwicklung sind, in der Bewertung sind, ob das halt entsprechende nachhaltige Cases sind. Vor allen Dingen natürlich immer vor dem Hintergrund, dass jeder nur begrenzte Ressourcen hat und gucken muss, auf was muss er sich konzentrieren. Das heißt, man guckt sich natürlich erstmal die Dinge an, wo man jetzt entweder schnelle Erfolge erzielen kann oder glaubt halt, das hat einen hohen Impact. So, aber was wir schon gemacht haben, wir haben ja unser Geschäftsreisetool Cytric und wir haben eine Integration von Cytric in Teams vorgenommen. Das heißt, im ersten Schritt, und das ist jetzt noch keine KI, geht es darum, dass ich halt meine Reisepläne mit meinen Kollegen in Teams teilen kann und somit zu einer einfacheren, schnelleren Reiseentscheidung kommt. Und das Ganze wird jetzt eben noch erweitert um eine Lösung oder um einen Service, der mich bei der Reisebuchung oder bei der Entscheidung für die richtigen Verbindungen unterstützt. Das ist was jetzt gerade im Test ist.
Okay, das ist ja, aber ich meine, das ist schon ja auch eine spannende Geschichte. Also einmal ist es eine extreme Reichweite, dann eine tiefe Integration in so ein System, wie Microsoft das anbietet, gerade mit Office 365, das ist schon eine hochspannende Sache. Ich finde es auch interessant, große Reiseveranstalter reden mit großen Telekommunikationsunternehmen, also treffen sich relativ oft. Das nimmt man so wahr. Und dann gibt es eben ein Unternehmen aus, weiß ich nicht, Seattle, die dann eben nach Madrid fahren und so. Also da tut sich ja auch, was man merkt tatsächlich, das Thema Digitalisierung in der Reiseindustrie ist einfach da. Also, ne, es ist jetzt irgendwie auch eine Etappe, die wir gerade zurücklegen, wo alles wahnsinnig schnell geht und in sehr großen, komplexen Prozessen plötzlich passiert. Kann man das so sagen?
Ja, ich denke schon. Interessant, weil ich arbeite ja auch im DRV im Digitalisierungsausschuss und wir haben da im Prinzip eine Gruppe von DRV-Mitgliedern, die da mit dabei ist und wir hatten ein Thema. Da geht es jetzt einmal auch darum, was bedeutet KI für die Reiseindustrie? Ist natürlich ein episches Thema, das man lange diskutieren kann, aber wir wollen gerne innerhalb des DRVs mal diese Diskussion anstoßen und mal mit Mitgliedern diskutieren. Aber um jetzt auf deinen Punkt zurückzukommen, Digitalisierung ist halt eben auch ein Punkt, den wir angesprochen haben. Und dann war ich letzte Woche auf einem Vortrag und habe vom Institut der Deutschen Wirtschaft eine Befragung gesehen, wo die Reiseindustrie doch relativ schlecht abgeschnitten hat.
Okay.
In der Digitalisierung. Ja, also ist immer die Frage, was sind die Kriterien, an was machen die das fest? Aber es gibt wohl immer noch eben sehr viele Systembrüche oder im Prinzip manuelle Prozesse in dieser, und da haben wir ja am Eingang drüber gesprochen, im Rahmen dieser Customer Journey, im Rahmen der Reise, des Reiseprozesses vom Anfang Inspiration bis nachher zur Abreise. Und ich glaube, da liegt noch viel Potenzial im Austausch von Informationen, in der Art und Weise, wie ich dem Reisenden das Reisen erleichtern kann. Um da jetzt mal so ein Thema anzusprechen, was wir auch mit unterstützen, das ist das Thema Biometrie. Okay. Ja, das heißt, dass ich einfach weniger, also an Flughäfen weniger Touchpoints habe, dass ich im Prinzip in der Idealvorstellung, da gibt es ja auch schon die ersten Cases dafür, Idealvorstellung, mich einmal registriere, dann im Prinzip am Flughafen biometrisch erkannt werde und dann eigentlich bis zum Flugzeug durchgehen kann. Also weniger Kontrollen habe, weniger Checks habe. Und damit natürlich der gesamte Prozess für den Reisenden am Flughafen deutlich einfacher wird und idealerweise auch für den Flughafen dann dadurch möglicherweise auch weniger Aufwand entsteht. Und wir sehen ja alle das Problem, gerade dass wir zu wenig Personal am Flughafen haben und dann eben, dass sich in langen Warteschlangen niederschlägt. Also da gibt es um diesen einen Punkt zu nennen, ne, und die Kette ist ja lang, da gibt es eben noch viele andere Anknüpfungspunkte. Das Thema Automatisierung am Flughafen, automatisiertes Check-in, automatisiertes Boarding, automatisiertes Backdrop sind Dinge, die in der Vergangenheit häufig vielleicht von den Linienflugcarriern eher so den Premium-Kunden vorbehalten wurde, was aber jetzt eben wirklich mehr oder weniger, so hören wir das von Flughäfen auch, einer viel, viel breiteren Masse an Airlines angeboten wird, weil einfach schlichtweg weniger Personal da ist und man einfach da effizienter arbeiten
kann. Und es anders abbilden kann. Genau. Es gibt, glaube ich, auch schon so etliche Projekte im Ausland, wo ihr solche Lösungen eingesetzt habt. Ne?
Ja, genau.
Australien also, war schon,
genau.
Seid ihr unterwegs mit solchen Lösungen. Ich finde das beim Thema Biometrie und Seamless Check-in und Seamless Boarding und alles komplett einfach so. Ich würde es mir ja wünschen, wenn mein Gepäck dann auch noch biometrisch erkannt würde und dann eigentlich auch von alleine in die Maschine und wieder raus und bis ins Hotel geht oder so. Das wäre eigentlich so mein Wunschszenario.
Klar, aber ich glaube, das sind alles Dinge, die kann man sich vorstellen. Also heute ist, sage ich mal, die Gepäckerkennung ist schon, ich bin jetzt beileibe kein Experte dafür, also die Gepäckerkennung ist heute schon stark verbessert, dass eben wirklich auch klar ist, ne, welches Gepäckstück ist gerade wo und geht es auch mit dem Reisenden mit. Ich kriege da von der Lufthansa, wenn ich Gepäck aufgegeben habe, beispielsweise auch schon immer eine Nachricht darüber. Also da gibt es aber auch regulatorische Anforderungen, einfach zu wissen, ist das Gepäck mit dem Passagier an Bord. Und da gibt es halt einfach Lösungen, die wir auch mit anbieten. Du hast das Thema biometrische Hardware angesprochen. Da haben wir aktuell Cases in Australien, in Perth und am Narita Airport in Japan, Vancouver und in Jordanien. Da haben wir Biometrik-Anwendungen laufen und wir sind da in Gespräch mit auch anderen Flughäfen weltweit, eben das auszuholen, weil wir glauben, dass es einfach einen zwingenden Weg dahin geht.
Ja, und für den, also auch im Sinne des Konsumenten natürlich absolut klar, scheitert es dann, also ist Australien der erste Weg gewesen, weil die einfach weiter sind oder hat sich das einfach so ergeben, weißt du das?
Ja, das kann ich jetzt nicht genau beantworten, aber ich denke, es ist genau, man braucht immer einen Flughafen, der sagt, ich möchte es gerne ausprobieren. Ja, und also es gibt auch hier in Europa, es gibt auch in Frankfurt im Prinzip Fälle, das macht ja die Star Alliance mit der Lufthansa, hat hier in Frankfurt im Prinzip auch schon bei Biometric Boarding Gates, aber das wiederum auch dann nur für Star Alliance Kunden. Also, aber das sind ja alles erstmal zum Teil Piloten, mit denen man startet und dann wird man das im Prinzip immer weiter ausweiten. Ich bin neulich aus San Francisco zurückgeflogen und da habe ich tatsächlich das erste Mal in den USA schon erlebt, dass ich quasi an Bord gegangen bin und ich musste mein Ticket nicht vorzeigen, sondern da hat man
das erkannt worden.
Genau. Ja. Das war schon ein interessantes Erlebnis, weil ich bin quasi aufs Flugzeug zugegangen, hatte meine Bordkarte gezückt und dann war die Gesichtserkennung und dann war ich drin. Also das ging schon einfach.
Gibt sicher Pros und Cons bei dieser Geschichte. Ich bin dann eher dafür, dass ich das großartig finde. Es gibt für alles ja auch immer Gegner, das ist völlig klar.
Hundertprozentig, aber ich glaube, wir werden das nicht aufhalten können, weil nehmen wir nur mal, ich habe mich dann einfach schlau gemacht und gesagt, okay, ich habe mich ja nirgendwo registriert, aber ich werde ja bei der Einreise in Amerika sowieso in den USA sowieso erfasst. Das heißt, die können auch diese Daten zugreifen. Ja. Also insofern, die Daten werden eh erfasst, werden dann an anderen Stellen genutzt. Also klar, da gibt es natürlich immer Licht- und Schattenseiten, die man sich angucken muss.
Ja, und ja klar. Und wenn ich jetzt sehe, wie gut bei meinem Smartphone die Gesichtserkennung funktioniert, um es zu entsperren, dann habe ich eigentlich auch Vertrauen in Technologien, wo das dann in größerem Maße eingesetzt wird. Das ist okay. Lass uns zum Abschluss, weil wir hatten ja eigentlich nur 45 Minuten verabredet und die habe ich jetzt schon arg strapaziert. Lass uns zum Abschluss vielleicht nur zu einem Punkt mal kommen, der mich auch interessiert, weil das ist auch ein Thema, ne, ich hatte ja eingangs gesagt, bei Amadeus, das verortet man immer sehr schnell in der Flugbuchungsmaske und in solchen Sachen. Ich habe jetzt schon in dieser Zeit gelernt, dass es viel, viel mehr ist und das ist sehr, sehr spannend. Eine Sache habe ich mal irgendwo gelesen, da kam mir dieses Thema, also du hast gerade schon vom Customer Lifecycle und von dem Kundenzyklus gesprochen. Ihr macht auch Forschung zum Traveler of the Future, ja? Also so, ihr habt es, glaube ich, irgendwie Traveler Tribes 2033 genannt oder 2033 oder 2033. Also
genau,
wie werden wir in 10 Jahren reisen und habt dort ganz interessante Ergebnisse erzielt bei diesen Forschungen.
Also uns interessiert natürlich ganz klar, was sind die Anforderungen des Reisen in der Zukunft? Und wir haben uns da mit einem Marktforschungsinstitut zusammengetan und haben insgesamt 10.000 Reisende aus 15 Ländern befragt Und der Schwerpunkt war ganz klar, wie verhält sich der Reisende in der Zukunft? Und was gibt es da für Profile? Und dann gibt es, im Prinzip haben wir da vier Profile herausgearbeitet, die wir dann in dieser Studie vorgestellt haben. Ich kann mal ganz kurz mal drauf eingehen. Also es gibt, wir haben auch alle sehr klingende Namen. Es gibt diese Pioneering Pathfinders, das ist also eine Zielgruppe, die sehr stark auf Nachhaltigkeit achtet, also denen Nachhaltigkeit wichtig ist, die also danach ihre Reiseentscheidungen trifft. Dann haben wir die Travel Techfluencers, also Leute, die sehr technologieaffin sind, die einfach vielleicht genau bei den ganzen Lösungen, über die wir gesprochen haben, die immer an vorderster Front da sind, um das auszuprobieren, um neue Dinge auszuprobieren. Und die wir halt brauchen natürlich, um solche neu entwickelten Technologien dann einfach auch in den Markt zu bringen. Dann haben wir Leute, die so sehr spontan, die nennen wir Excited Experientialists, die einfach nicht so groß vorausplanen, die einfach sehr spontan sind, die Dinge ausprobieren. Und die müssen wir natürlich auch irgendwo abholen und müssen uns überlegen, was können wir denen für Tools an die Hand geben, ne, für ihre spontanen Reiseentscheidungen, um sie zu unterstützen. Weil eine gewisse Planung brauchen wir ja immer, um zumindest irgendwo hinzukommen. Und dann gibt es sozusagen den Bereich, nennen wir es mal die Traditionalisten, das sind die Memory Makers. Das sind Leute, die, ich würde mal sagen, die heute auch ganz gut in diese Klasse der Pauschaltouristen fallen, die einfach gerne so ein Gesamtpaket, so ein Prinzip, so ein Convenience-Gedanken haben, die aber möglicherweise vielleicht auch nicht so hundertprozentig technologieaffin sind, also nicht diese ganz neuen Dinge ausprobieren, die ein bisschen traditioneller rangehen und das ist sozusagen die vierte Gruppe.
Den musst du ja auch ein Frontend geben, an dem die ihre Memories produzieren können oder die Memories produzieren sie ja dann in der Destination. Aber trotzdem, ich finde das schon interessant. Wenn du sagst, man kann ja mal alles sein. Na, also ich kann ja mal der Tech-Enthusiast sein und auf der anderen Seite kann ich sagen, ich fahre seit 20 Jahren an diese eine kleine Bucht auf Mallorca und da gibt es das kleine Hotel und da brauche ich gar nichts weiter ringsrum. Ich kann schon irgendwie alles sein. Ne?
Genau, ich kann durchaus wahrscheinlich, also ich würde auch sagen, dass nicht jemand immer hundertprozentig in eine dieser Gruppen passt, sondern dass man sich da unterschiedlich auch verhalten kann. Bei diesen Memory Makers würde ich mal sagen, also das Beispiel wäre halt zu sagen, ich habe es gerne, dass mir jemand das gesamte Paket bucht. Ja, dass ich mich darum nicht kümmern muss und ich verlege mein Vertrauen in die Hand von jemand anders. Ja, also und damit
sollten eigentlich alle Amadeus-Kunden auch irgendwie Memory Makers sein, weil das ganze Paket von Amadeus und mit viel Vertrauen, das würde eigentlich auch eine sehr, sehr zufriedene Kundschaft produzieren, oder?
Ja, sicher, klar. Ja. Aber wir müssen uns ja auf alle Gruppen einstellen und wir müssen ja auch verstehen, wo die Reise hingeht und mit was für Tools wir die Kunden abholen können. Und das sozusagen, dann kann man sozusagen den Boden zurückschlagen zu dem, was ich eingangs sagte, dass wir uns halt einfach aus einer Kundenbrille die Lösung angucken wollen. Und dazu müssen wir natürlich wissen, in welche Richtung es geht. Und deshalb haben wir diese Studie jetzt schon das dritte Mal gemacht. Und das Interessante ist ja auch, dass sich die Ergebnisse, die wir in alle paar Jahre dann nochmal erheben, die ändern sich ja auch. Also die Frage natürlich, habe ich die gleichen Kategorisierungen? Nee, die ändern sich dann tatsächlich auch, weil einfach mit der Technologie sich einfach auch die Präferenzen ändern und damit ändern sich dann auch die Cluster und die Untergruppen, die wir da haben. Und
auch da glaube ich, das wird immer schneller gehen. Also das wird sich immer schneller ändern und es wird immer wieder, weil es immer mehr Möglichkeiten gibt, die sich plötzlich auftun und dann entsteht daraus wieder eine neue Zielgruppe. Aber es ist spannend. Also diese Studie stellt ihr dann auch euren Kunden zur Verfügung und also das setzt ihr dann mit ein bei der Produktentwicklung in Workshops?
Genau, also zum einen ist sie öffentlich zugänglich, also das in der Ergebnisbericht kann sich jeder runterladen. Und zum anderen nutzen wir es natürlich auch intern im Rahmen unserer Innovationsvorhaben oder bei der generellen Produktweiterentwicklung einfach zu überlegen, was sind so die Tools, die ich dem Kunden zukünftig in die Hand geben möchte, damit er halt ein besseres Reiseerlebnis hat.
Dann werde ich auch diese Studie in den Shownotes verlinken, damit sich die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer dort schlau machen können und sich nicht nur im Podcast schlau hören. Oliver, das Das ist jetzt leider das Ende dieses Gesprächs, weil wir hatten es so verabredet, aber es gibt noch viele Fragen. Eine Frage hätte ich noch, eine Frage aus deiner ganz persönlichen Sicht und weil wir ja eingestiegen sind mit dem ich in meiner langjährigen Tourismus-Erfahrung habe festgestellt, es gibt da diese Masken, ne? diese Amadeus-Masken. Deine persönliche Meinung zur Thoma-Maske, wie lange gibt es die noch?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich würde mal sagen, es gibt sie noch so lange, es einfach, ich würde es mal so formulieren, solange es noch Expedienten gibt, die damit gerne arbeiten, ja, werden wir die auch weiterhin anbieten. Und es gibt immer noch Leute, die Kontrolle haben wollen, die das Gefühl haben, dass sie damit einfach bessere Informationen bekommen und natürlich wahrscheinlich auch das Gefühl haben, dass sie selbst ganz einfach über ihr Expertenwissen eine gute Beratungsleistung erbringen können und dieses Tool als Unterstützung nutzen. Und solange wird es das wahrscheinlich noch geben. Aber das werden wir uns natürlich immer genau angucken. Und wir sehen natürlich auch, dass hier im Markt, sag mal, Fachkräftemangel existiert. Das heißt, wir müssen auch einfachere Lösungen anbieten für diejenigen, die das vielleicht nicht im Reisebüro gelernt haben, aber die vielleicht in die Branche einsteigen müssen.
Ja, das ist ganz ernst, war die Frage ja gar nicht gemeint, aber es ist tatsächlich so, die Thoma-Maske, ich glaube, solange es noch Reisebüros gibt und ich möchte, dass es die noch ganz lange gibt, sollte es die auch geben. Amadeus wird ein Partner dabei sein. Das war das Schlusswort. Ich danke Oliver Rengelshausen ganz herzlich, dass du mich hier im Studio besucht hast.
Vielen Dank, Roman. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht.
Und ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie so lange dabei geblieben sind, fürs Zuhören, fürs Schlauhören, fürs Teilen dieses Podcasts. Bis bald und auf Wiederhören.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.